Quantenphysik beschäftigt sich mit den kleinsten Teilchen, die es gibt. Ohne sie würden viele unserer technischen Geräte nicht funktionieren und unsere Kommunikation wäre auch nicht die, die sie heute ist. Was ist der aktuelle Stand in der Quantenforschung und wie sieht die Zukunft aus? Das finden wir heute hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM heraus. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.
Die Quantenforschung feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Auf der ganzen Welt beschäftigen sich Forschungseinrichtungen mit der Wissenschaft rund um Quantentechnologien. In Deutschland ist unter anderem das Forschungszentrum Jülich in dem Bereich sehr aktiv. Was das Forschungszentrum so besonders macht und wie es derzeit rund um das Thema Quantencomputing aussieht, damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina.
Hallo Caro.
In Deutschland gibt es ja nicht nur eine Forschungseinrichtung, die sich mit der Quantenforschung beschäftigt. Was unterscheidet denn das Forschungszentrum Jülich von den anderen?
Ja, das Forschungszentrum Jülich deckt quasi die gesamte Wertschöpfungskette der Quantenforschung ab. Es wird zu Quantenmaterialien geforscht, Quantenchips für Quantencomputer werden in eigenen Fabriken hergestellt und mit Elektronik kombiniert und anschließend in Quantensysteme eingebaut. Quantensysteme sind übrigens die Grundlage der Quantenmechanik. Es sind physikalische Systeme, in denen Erscheinungsformen der Quantenmechanik sichtbar sind. Außerdem wird am Forschungszentrum noch die passende Soft- und Firmware programmiert. Somit kann direkt geschaut werden, ob alles fehlerfrei funktioniert und problemlos gesteuert werden kann. So betreibt das Forschungszentrum Jülich derzeit beispielsweise auch den größten Supercomputer Europas und kann somit am Ende Prototypen und auch fertige Produkte Akteuren direkt zur Verfügung stellen.
Du hast ja für diese Folge mit einem Wissenschaftler vom Forschungszentrum Jülich gesprochen, Professor Tommaso Calarco. Wer ist das und was macht er denn da?
Tommaso Calarco ist theoretischer Quantenphysiker. Er leitet das Institut für Quantum Control am Forschungszentrum Jülich und ist der Vorsitzende vom Quantum Community Network. Das ist eines der drei Governance-Gremien des europäischen Quantum Flagships. Außerdem ist er Professor für Quanteninformationsverarbeitung an der Universität Köln und für kondensierte Materie an der Università di Bologna in Italien. Und ich habe ihn zu Beginn des Interviews natürlich erst nochmal gefragt, was Quantenphysik kurz zusammengefasst eigentlich ist.
Was man sich vorstellen kann, ist quasi die Phänomene, die herrschen, also wie Dinge funktionieren, wenn wir einzelne Atome, einzelne Elektronen, einzelne Photonen, also Lichtteilchen betrachten. Was machen die? Wie verhalten die sich? Und was unterscheidet so ein Verhalten von dem Verhalten, was wir von der normalen Welt, was wir auch klassische Welt nennen, kennen?
Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Also das ist wahrscheinlich für theoretische Physik auch normal, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen mehr für Laien wie mich einordnen und vielleicht auch für unsere HörerInnen. Wo kommen Quantentechnologien denn in unserem Alltag vor?
Ja, die Quantenphysik beeinflusst eigentlich alle Bereiche unseres Alltags, ohne dass wir es merken. Also alles, wofür wir elektronische Geräte benutzen, da spielen auch Quanten und ihre Mechanik eine Rolle. Beim Musikhören oder beim Telefonieren, also alles aus den Bereichen der digitalen Kommunikation, digitale Unterhaltung und so weiter. Denn alle Elektronik basiert ja auf der Bewegung von Elektronen. Das erzeugt elektrischen Strom und der treibt die elektrischen Geräte an. Und Elektronen, das sind so mikroskopisch kleine Teilchen und die Quantenmechanik ermöglicht es eben zu verstehen, wie die Teilchen sich bewegen und aufeinander reagieren. Und dieses Verständnis ist die Voraussetzung dafür, dass wir zum Beispiel elektronische Chips bauen können.
Nun habe ich am Anfang ja gesagt, dass es die Quantenphysik seit einem Jahrhundert gibt. Im Jahr 1925 haben drei Physiker, unter anderem Werner Heisenberg, die Quantenmechanik formuliert, die unser physikalisches Weltbild bis heute grundlegend verändert hat. Was hat sich denn in den letzten 100 Jahren dann so getan? Also was ist der aktuelle Stand der Quantenforschung?
Das ist ganz spannend, denn aus wissenschaftlicher Sicht kommen wir jetzt in der zweiten Quantenrevolution. Also die erste Quantenrevolution, das ist dieses Verständnis der Quantenmechanik im Jahr 1925 gewesen.
Die zweite Quantenrevolution, die vor ein paar Dutzend Jahren angefangen hat und jetzt sehr viel Lauf annimmt, ist jedoch eine Situation, wo wir einzelne Elektronen, einzelne Photonen manipulieren. Und das führte zu neue Möglichkeiten der Anwendung, die wieder von Quanteneigenschaften dieser einzelnen Teilchen herkommen und die wir dann auch verwenden können, um viel leistungsfähigere Computer zu bauen, um absolut abhörsichere Kommunikation zu erzeugen, um die präzisesten Messungen durchzuführen. Und das sind alle die Quantentechnologien der zweiten Quantenrevolution, wo wir uns jetzt gerade befinden.
Und was sind da derzeit die größten Herausforderungen?
Die Quantenwissenschaft arbeitet mit sogenannten Quantenbits. Dafür müssen wir zur Einordnung eine Ebene zurückgehen. In der digitalen Technologie sind die Bits die Nullen und die Einsen. Hat man vielleicht schon mal gehört? Also man kann ja alles, was elektronisch ist, in eine Sequenz aus Nullen und Einsen übertragen. Und das sind Bits. Ein Bit, zum Beispiel beim An- und Ausschalten von Strom, besteht aus tausenden Photonen. Und wie Tommaso Calacco eben gesagt hat, geht es nun in der zweiten Quantenrevolution darum, die Bewegung von einem dieser Photonen zu untersuchen. Und da sind wir bei den Quantenbits, auch Qubits genannt. Wird ein Photon manipuliert, entsteht ein Qubit. Qubits sind also quasi das Äquivalent zu traditionellen Bits, nur auf Quantenebene. Und die aktuelle Herausforderung ist es, so ein Quantenbit aufrechtzuerhalten, also dass die Photonen lang genug manipuliert werden, um Messungen oder andere Anwendungen durchführen zu können. Supercomputer können Quantenbits nämlich bisher nur Millisekunden aufrechterhalten, bevor die Quantensysteme zusammenfallen.
Das ist viel schwieriger, als es wäre, einen Schneeball in der Mitte der Hölle aufrechtzuerhalten. Warum? Weil diese Eigenschaften der Quantenkohärenz, Superposition und Verschränkung, die auch natürlich notwendig sind, um diese herausragenden technologischen Eigenschaften zu erzeugen, diese sind auch gleichzeitig extrem delikat, extrem empfindlich auf Wechselwirkung mit der Umgebung. Das heißt, die Paradoxie ist, wir können unsere Quantenbits aufrechterhalten, wenn wir die komplett, absolut perfekt abschirmen von der Umgebung.
Das Problem dabei, wenn sie komplett abgeschirmt sind, dann sind sie schwerer zu schützen. Wissenschaftler haben schon herausgefunden, wie das für einzelne Quantenbits geht, aber wie sieht das aus, sobald man Millionen dieser Quantenbits hat? Das ist das Ziel und derzeit auch die größte Herausforderung.
Nun ist gerade in solchen Momenten ja auch der Austausch mit anderen Forschenden und Forschungseinrichtungen total wichtig. Du hast ja auch gesagt, dass Tommaso Calacco der Vorsitzende des Europäischen Quantum Community Networks ist. Das fördert den Informationsaustausch und die Entwicklung gemeinsamer Strategien im Bereich der Quantentechnologien in ganz Europa. Wie steht denn Deutschland oder wie steht Europa denn im internationalen Vergleich da im Bereich Quantenforschung?
Tatsächlich ganz gut. Also zum einen gibt es viele gute Forschungszentren und zum anderen werden in einigen Bereichen, zum Beispiel bei speziellen Qubits-Formen, auch sehr starke Investitionen getätigt. Gerade in der Quantensimulation sind europäische Forschungseinrichtungen führend und auch im Bereich der Ionen-Quantencomputer ist Europa konkurrenzfähig. Dennoch liegt die Forschung in einigen Bereichen gerade hinter den USA zurück, weil es dort noch stärkere Förderungen gibt. Stichwort Silicon Valley und Google Quantum Artificial Intelligence Lab, sagt Tommaso Calacco.
Es ist nicht, dass unsere Industrie nicht die Vision hat, aber es ist tatsächlich so, dass die ganze Profitmarge der Internetrevolution, der Webrevolution tatsächlich dort sitzen. Also hier müssen wir uns stärker bemühen, damit wir diesmal die Kompetenz, die Expertise, das Know-how, was wir haben, jetzt auch zur Wertschöpfung in Europa führt. Und dafür sind auch große, auch Privatinvestitionen notwendig, wo zugegebenermaßen Silicon Valley, also Kalifornien, die USA, die Nase vorne haben. Und gerade das ist jetzt die Herausforderung, wie wir zusammenkommen können, damit wir in Europa auch ähnliche Investitionen haben können, die es ermöglichen, eben eine Wertschöpfungskette hier zu installieren und zu entwickeln.
Und angenommen, das Geld kommt jetzt, was ist denn dann in der Zukunft möglich?
Also hier muss man erstmal sagen, dass man nicht mit ein oder zwei Jahren rechnet, in denen Dinge passieren, sondern eher in Jahrzehnten. Also Professor Calacco geht davon aus, dass die großen Fortschritte erst in den nächsten 20 bis 30 Jahren kommen werden. Dazu können Verbesserungen von KI-Anwendungen zählen, also auch zum Beispiel von ChatGPT, oder aber Fortschritte im Energiesektor. Das ist durch neue Materialien möglich, die keinen Widerstand haben und somit Strom ohne große Energieverluste transportieren können. Außerdem kann unsere unsere Kommunikation abhörsicherer gestaltet werden.
Quantenkommunikation basierend auf einzelnen Photonen bedeutet, wenn ich Ihnen jetzt meine Daten schicke mit einzelnen Photonen, das bedeutet, die Photonen können nicht, also die sind Quanten, die können nicht irgendwie in Hälfte aufgespalten werden. Das heißt, es ist nicht möglich, die irgendwie abzuhören.
Ja, Datensicherheit ist ja immer ein wichtiger Punkt. Stichwort Quantenkryptographie. Dazu haben wir hier im Forschungsquartett im vergangenen November auch eine Folge gemacht, also wie Quantentechnologie unsere Datensicherheit gefährden, aber auch verbessern kann. Die Folge verlinken wir euch natürlich im Online-Artikel zur Folge und auch in den Shownotes.
Ja, es ist ja schon auch spannend und auch wichtig, dass da nicht nur über mögliche Gefahren, sondern direkt auch über Lösungen gesprochen wird. Wir sehen also, die Quantentechnologie wird in ganz verschiedenen Bereichen die Zukunft mitbestimmen. Kalako hatte zum Beispiel auch noch die Medizin erwähnt. Da könnte mithilfe von Nanosensoren die Diagnostik und das Verständnis, wie unser Gehirn funktioniert, verbessert werden. Oder Messungen und Zeitangaben könnten genauer werden, die für die Satellitennavigation eine wichtige Rolle spielen. Das wäre dann zum Beispiel für das Orten von Gegenständen oder Personen, zum Beispiel fürs autonome Fahren, mega spannend.
Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass es super viele Möglichkeiten gibt, wo Quantentechnologien zum Einsatz kommen könnten. Und in der Wissenschaft können wir noch eine Menge Fortschritte durch die Quantenforschung erwarten. Aber das wird wohl alles noch seine Zeit brauchen, so wie ich dich verstanden habe.
Definitiv, also mit manchen Entwicklungen können wir innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahren rechnen. Andere brauchen wiederum doppelt oder, ja, wie gesagt, dreifach so lang. Besonders wichtig ist dabei ja auch, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass die Forschung national bzw. international weiter und stärker gefördert wird.
Wie ist der aktuelle Stand in der Quantenforschung und mit welchen technologischen Fortschritten können wir in dem Bereich in der Zukunft noch rechnen? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit dem Quantenphysiker Professor Tommaso Calarco gesprochen. Er ist Leiter des Instituts for Quantum Control am Forschungszentrum Jülich. Vielen Dank für das Gespräch, Alina.
Gerne.
Und damit verabschieden wir uns von euch aus dieser Folge, die in Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich entstanden ist. Wenn euch Themen aus der Forschung und Wissenschaft interessieren, dann abonniert das Forschungsquartett doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und empfehlt uns weiter. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Danke nochmal an Alina Metz, die mit mir die Redaktion für diese Folge hatte. Ich bin Caroline Breitschädel und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.